Ja, also ich finde es cool, dass ihr gekommen seid zu Gender, zu Kritik der Gender-Ideologie. Kurz zu mir, ich glaube, die meisten von euch kennen mich nicht. Ich heiße Martin Grünholz, ich bin Pastor und Jugendreferent in der AB-Gemeinde in Stein. Bin jetzt, genau, drei Leute aus Stein noch da. bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren im AB-Verband. Und bin nur zum Teil angestellt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum nicht so ganz so viele vielleicht von euch und anderen Bezirken mich kennen. Daher bin ich eigentlich bis auf Jugend, bis auf UConn eigentlich sonst überregional nicht so, weil ich nur 40% angestellt bin. Ich habe auf St. Krishona studiert und studiere jetzt noch, oder habe dann noch an der STH studiert und studiere jetzt in der Uni in Fribourg, Schweizer Freiburg. Und daher ist quasi AB so, ja, mit Leidenschaft, genau, Vollzeit Herzen und Teilzeit Zeit. Daher, genau. So viel zu mir. Wie ich zur Gender gekommen bin, überhaupt zu diesem Frage, erkläre ich gleich. Für euch immer so, wer von euch weiß irgendwas schon über Gender oder was interessiert euch, bevor ich nämlich irgendwas hier rede und euch eigentlich die ganze Zeit vorbeiquatsche, euch eigentlich irgendwas anderes interessiert. Genau, daher, was verbindet ihr mit Gender? Was interessiert euch?
Hast du den Bildungsplan gelesen oder kennst du dich damit gut aus, was mit dem neuen Gender-Thema auf uns zukommt? Hast du das vorhin schon so gesagt, wenn man das in den Medien spricht?
Beides. Also ich habe ihn gelesen, aber er ist halt extrem vage formuliert und daher ist das Problem bei dem Bildungsplan, was du halt damit reinpackst. Daher ist das schon spekulativ, was am Ende wirklich umgesetzt wird. Ich habe das gelesen, halt, dass es bewusst aufgenommen werden soll. Ich werde ein bisschen was vorstellen, so von den Gesetzen, was grundsätzlich verankert ist. Und es gibt natürlich eine Extremversion davon, die man im Internet lesen kann oder in Büchern von ihnen. Und es gibt natürlich eine recht einfache, eigentlich so relativ unproblematische Seite von Gender Mainstream, wo ich sage, wofür es genau
eigentlich wichtig ist. Willst du da noch eingehen heute oder? Was nur ein Kommentar.
Genau, also auf den Bildungsplan selbst einiges, was auf uns zukommen könnte, das auf jeden Fall. Ja. Was im Endeffekt, das ist halt eine große Streitfrage, was am Ende wirklich ankommen wird. Und das wird von Schulen und von Lehrern sehr unterschiedlich sein. Daher ist halt so, wo ich dachte, also mein Ziel grundsätzlich, was quasi ist bei Gender alles drin, was könnte sein, und am Ende halt zu gucken, was wird wirklich umgesetzt. Das ist, daher war eher mein Vorschlag, das breiter zu gucken, was ist so alles drin und was ist problematisch dran. Genau, in den Schulen, weil es halt sehr unterschiedlich sein wird. Also, ja, je nachdem, ob die Lehrer halt einfach nur Bildungsplan das erfüllen, das Schmalspruchprogramm, oder ob halt Lehrer halt sagt, ich finde das mega geil und ich will dann alles umsetzen, dann ist es halt aus meiner Sicht problematisch. Okay. Ja. Aber okay, ich kann auf jeden Fall gucken, also gerade zumindest bei einzelnen Sachen dann Bezüge zum Bildungsplan herzustellen. Super. Kann ich machen, ja. Gut. Sonst was? Ja. Also ich flüchte nicht, keine Angst. Ja. Gender schon mal gehört? Wer hat Gender grundsätzlich schon mal irgendwo gehört? Okay. Okay, mit Ausnahme von heute Morgen oder was? In welchem Zusammenhang? Wo taucht das auf?
Ja. Also ich habe nur mal so eine Talkshow im Fernsehen gesehen. Mhm. Und auch neutrale Personen dabei waren und darüber diskutiert haben. Das ist auch zweimal explodiert ist, glaube ich. Mhm. Und deswegen ist es einfach interessant, was andere Menschen dazu sagen, was überhaupt dahinter steckt.
Ja.
Ich habe mir mal zwei, drei Predigten dazu angehört und ich studiere auch auf Lehramt und da hatten wir auch ein Seminar über Gender so ein bisschen was.
Ja.
Ja, ich habe einen Freund, also jetzt ist es kein Freund mehr, sondern eine Freundin und es ist sehr kompliziert, also allein die ganze Beziehung, weil es ist ja eigentlich nur das Geschlecht, das sich ändert, aber er ist einfach von sie total anders und super anstrengend und ich weiß nicht. Mhm. Also ja, was es mit einem Menschen macht, finde ich interessant, weil ja, es wird immer drauf gefasst, ja, ich bin ja immer noch der Gleiche, aber ist er halt nicht, oder sie. Also ja, sehr kompliziert.
Ja, ja. Genau, ja. Also. Ich habe es halt nichts mit sozialer Arbeit, nichts mit Entwicklungspsychologie studiert. Meine Frau ist Erzieherin, wir sind so ein bisschen mal in ihre Bücher reingeguckt, aber was mich grundsätzlich eigentlich zu diesem Thema gebracht hat, war eigentlich solche Erfahrungen. Normal Abi gemacht, eine Oberstufe und irgendwann in der 11. Klasse kommt einer meiner besten Freunde zu mir und sagt, hey Martin, ich muss mit dir reden, was ich sagen wollte, ich bin schwul. Und für mich war halt schon, also direkt nehmend, krass, wie reagiere ich da drauf? Und dann habe ich gesagt, hey, du weißt schon, wem du das gerade sagst. Und er so, ja genau, deswegen wollte ich, dass du doch der Erste bist, der das weiß. So, ah, okay. Und ich war halt voll rausgefordert, hey, wie gehe ich eigentlich damit um mit ihm? Wie gehe ich mit jemandem um, der einfach jetzt, mit dem ich eng befreundet war und nach wie vor ich mich mit ihm super verstanden habe und dachte, okay, ich muss ihm ja begegnen. Und er wusste, er hat es halt mir gesagt, er wusste direkt, also dass ich halt als Christ Homosexualität, zumindest praktizierte Homosexualität, als Sünde bezeichne. Und das war für ihn halt direkt, okay, so, sind wir jetzt noch befreundet, wie geht's um? Das ist so eine Schwierigkeit für mich. Und das Zweite war eigentlich ähnlich von dem, was du gesagt hast, der Cousin meiner Frau war halt, also, ja, Cousin, wir hatten immer schon gedacht, war absoluter Technik-Freak, hat einen Haufen Freunde gehabt, männliche Freunde, aber wir haben uns eigentlich nie was dabei gedacht. Denke ich. Da gab es irgendeinen Trick, den ich nicht kapiert habe. Ja. und habe gedacht, okay, gut, wie gehe ich damit? Einfach, ja, nie was dabei gedacht. Und irgendwann kam man und sagt, okay, er ist eine Frau. Und so, hä? Wie, du bist eine Frau? Und ich sagte, ja, er ist eine Frau in einem Männerkörper gefangen. Das nennt man Transgender. Und so, okay, da wussten wir schon nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und, also, was sagt man erstmal da drauf? Dann beim nächsten, also wir sehen immer bei jeder Familienfeier, beim nächsten Familienfeier kam er gerade zurück aus Thailand, hat sich umoperieren lassen. War dann eben jetzt auch heute, also heißt er auch offiziell Melanie und so, umoperiert. Okay, das war dann so krass, wie gehen wir damit um? Bei der nächsten Familienfeier, zwei Monate später, hat er dann eine Freundin dabei gehabt. Er ist eine Frau im Männerkörper gefangen, die auf Frauen steht. Und da habe ich immer gedacht, ja, genau so. Ich habe nur gedacht, ich so, hey, Florian, du bist ein Mann und stehst auf Frauen. Da ist man grundsätzlich mal nicht so das Problem dabei gewesen. Also eigentlich, aber in ihm drin hat er ganz anders, ja, gefühlt. Und es war für ihn wirklich eine Herausforderung. Und auf der einen Seite diese Not zu sehen, wie er sich wirklich gefangen fühlt und sagt, er fühlt sich in seinem Körper nicht wohl. Er sagt, er ist eine Frau, er fühlt wie eine Frau. Er sagt, er ist im Körper gefangen von einer Frau, von einem Mann. Als Frau, aber er steht auf Frauen. Und damit diese Not zu sehen bei so einem Menschen von ihm und das zu wissen, hey, wirklich, was ist in ihm drin, kaputt gegangen in seinem Leben, was hat er an Gefühlen, mit denen er wirklich zu kämpfen hat? Und dann natürlich die Schwierigkeit, wie gehe ich trotzdem damit um und kann ich das irgendwie generell legitimieren oder eben nicht? Solche Fragen, und weil ich leidenschaftlicher Zeitungsleser bin und deswegen viel so Bildungsfragen, Diskussionen, alles mitbekommen habe, so Sachen, habe ich einfach gemerkt, hey, das ist so ein Thema, eine Welle für uns, auf uns zukommt, und deswegen habe ich vor einigen Jahren angefangen, mich einzulesen. Ich habe euch auch hier ein paar Bücher dabei, von denen, die ich recht cool finde, könnt ihr später einfach mal reingucken, so einfach so ein bisschen einzulesen, was ist eigentlich, was steckt da hinten dran. Und am Anfang, wo ich drauf komme, bin, bei den meisten Diskussionen, meisten Talkshows, so wie es auch im Bildungsplan verkauft wird oder wie es politisch gesehen immer wieder betrachtet wird, heißt Gender Mainstreaming steht für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist so der Ansatz. So steht es auch im Bildungsplan drin. Wir wollen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen haben. Eine Gleichberechtigung. Und dafür kämpfen wir. Und das, ja, also, genau, ist ja nicht problematisch, beziehungsweise so ganz im Gegenteil. So Sachen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das jedes Mal, wenn ich sowas lese, wo ich denke, hey, wie kann sowas sein, dass jemand, die den gleichen Job haben, die gleiche Arbeit machen, unterschiedlich bezahlt werden. Das geht für mich wirklich nicht in den Kopf rein. Weiß jemand, seit wann Frauen in der Schweiz wählen dürfen? Mal Schätzungen.
2001.
Ja? Mich? Bisschen früher schon, ja. 1976. Also, eure Eltern hätten wahrscheinlich, eure Mütter dürfen nicht dürfen wählen in der Schweiz. Es gab eine Zeit, wo wir halt auch in Deutschland, also von sowas herkommen. Das hier ist das Handbuch für die gute Ehefrau. Wer ist verheiratet von euch? Anna. So, genau, also, dann darfst du mal hier oben das vorlesen. Das Handbuch für eine gute Ehefrau.
Halten Sie das Abendessen bereit. Planen Sie vorausschauend, eventuell schon am Vorabend, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist. Das macht alles. Wenn er nach Hause kommt, so zeigen Sie ihm, dass Sie an ihn gedacht haben und dass, Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen. Die meisten Männer sind hungrig.
Ah. Ja, genau, ja. Das ist gerade mal, ja.
Machen Sie die Kinder schick. Nehmen Sie sich ein paar Minuten, um Ihre Hände und Gesichter zu waschen, wenn Sie noch klein sind. Kämmen Sie Ihr Haar und wechseln Sie gegebenenfalls Ihre Kleidung. Die Kinder sind Ihre kleinen Schätze. Und so möchte er sie auch erleben. Vermeiden Sie jeden Lärm. Wenn er nach Hause kommt, schalten Sie Spülmaschine, Trockner, Staubsauger auf. Ermahnen Sie die Kinder, leise zu sein. Seien Sie glücklich, ihn zu sehen.
Also, sei glücklich, ihn zu sehen? Ja, und? Ja, natürlich. Ich komme schon dabei zu hören.
Hören Sie ihm zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf dem Herzen haben, aber wenn er reinkommt, ist nicht der geeignete Augenblick, darüber zu sprechen. Lassen Sie ihn zuerst erzählen und vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre.
Ja, ich erst verschwunden. Ich habe noch ein paar Folien dabei. Ja, genau. Das Handbuch für die gute Ehefrau von 1955. Es wirkt für uns heute, wir sind alle ein bisschen später geboren, das wirkt für uns heute extrem strange. Und das ist die Zeit, wo wir herkommen. Aus genau solchen Anforderungen, wo man gesagt hat, hey, seien Sie glücklich, ihn sehen. Also und ja, also hier, was du sagst, wenn der Mann heimkommt, also was du gefühlt hast, was der bei dir den Tag über war, ist jetzt nicht so entscheidend. Ihm ist erstmal wichtiger, du darfst schon drüber reden, aber erst später, wenn alles leise ist, wenn er gegessen, getrunken hat und die Kinder schön angezogen gesehen hat. Also, es ist schon, dass es hier natürlich Sachen gibt, wo man sagt, hey, da war einiges auch in unserer Gesellschaft echt nicht in Ordnung. Und es gab eben, dass Frauen nicht wählen dürfen, weil man gesagt hat, ihre Gehirne sind kleiner, deswegen können sie nicht wählen, weil sie können nicht so richtig denken. So hat man, aber gut, das ist schon einige hundert Jahre her, daher kommt das, dass sie nämlich nicht wählen dürfen. Weil sie sind eh nicht in der Lage, sich über politisch zu bilden oder zu unterhalten und sind deswegen nicht in der Lage, darüber nachzudenken. Ja, daher ist die Frauenrechtsbewegung entstanden. Frauenrechtsbewegung und solche Sachen abzuschaffen und dagegen zu kämpfen. Und das ist wirklich Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wo wir sagen, hey, aus heutiger Sicht ist es, glaube ich, für uns Männer alle nachvollziehbar, dass Frauen da irgendwann mal gesagt haben, Freunde, jo, so ganz alles zumindest verpflichtend festzulegen für uns, ist ein bisschen schwierig. Genau, also ich habe noch ein paar. Genau, hier. Ah, eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Platz ist. Ja. Genau. Also, ja. Genau, ihr Männer, falls ihr mal später eurer Freundin mal einen Heiratsantrag machen solltet, solltet ihr dieses Buch am besten so dabei haben. Ja. Genau, und so mitgehen.
Ja. Weißt du, wer das war, der diese Bewegung gestartet hat? Also ob das gläubige Frauen waren oder ob das eher aus anderen...
Also es sind eher säkulare, es waren Frauen aus... also eine der Vorkämpferinnen habe ich gleich noch, das ist so eine der großen Bewegungen, war Simone de Beauvoir, die Frau von Jean-Paul Sartre. Und es kommt eigentlich eher aus dieser Befreiungsbewegung philosophische, humanistische Bewegung und eher auch, also ein eher linkes, also linksintellektuelles Milieu, wo es herkommt. Ja. Christen haben sich dagegen sehr gestrengt und waren eigentlich eher die klassischen Kämpfe des letzten Jahrhunderts mit links-rechts waren Christen ja meistens eher bei den Konservativen verortet und es kommt ganz klar von links außen. Ja. Also hier auch dann die nächste große Welt, die 68er-Bewegung. Also da hat man natürlich nochmal einen neuen Schwung gegeben. Aus dieser Frauenrechtsbewegung ist nämlich dann auch dann der Feminismus hervorgegangen. Und aus dem Feminismus ist dann Gender Mainstreaming hervorgegangen. Also das ist so die Linie. Problem ist nicht nur diese Frauenrechtsbewegung. Gender ist diese Frauenrechtsbewegung, die Frauen, die sagen, wir kämpfen gegen eine Enge, gegen eine Abwertung, gegen Lasten, die uns auferlegt werden, dagegen kämpfen wir. Das ist bei Gender Mainstreaming drin. Und auf diesem Zug der Frauenrechtsbewegung, auf diesem Zug vom Feminismus, haben sich noch andere Gruppen eben dran gehängt. Und das macht Gender Mainstreaming so kompliziert. Es ist eben nicht eine Gruppe, die für ein Thema kämpft, sondern zum Beispiel Homosexuelle, die eben dann gesagt haben, wir sind ein Rechte, wir sind angefeindet, wir werden verurteilt. Und dagegen zu kämpfen. Und eben dann, was wir eben heute diese Ja, LGBTI oder LSBTTI, also Lesben, Schwule, Transsexuelle, Intersexuelle, Intergender, also alles, komme ich gleich drauf, was verschiedene Gender, Geschlechter sind, die gehen sich alle da anschließen, weil sie sagen, wir werden uns abnormal von der Gesellschaft bezeichnet, wir sind unsichtbar, wir werden stigmatisiert und leiden unter Gewalt. Und zumal sie kämpfen, Frauen kämpfen für eine Offenheit, für Zugangschancen, Gleichwertigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, das, was man grundsätzlich unter dem Fachbegriff Differenzfeminismus so versteht. Also Feminismus, Frauenrechtsbewegung. Homosexuelle kämpfen für, ja, also biologisch essentiert. Danke. Nachmittag Sprachfehler. Genau, also für Rechte, Zugehörigkeit, Wertschätzung und eben das, was man auch in Gendergruppen bezeichnet, immer so, was früher klinisch bearbeitet wurde, da kämpfen sie halt durch, dass sie eben jetzt genau Normalität, Identifizierungsmöglichkeit, Status, Freiheit. So Sachen wie Crystal Street Trade ist zum Beispiel auch im Zuge dessen entstanden. Alle diese Gruppen verbirgen sich gemeinsam hinter Gender Mainstreaming und ihre ganzen Theorien. Und das macht es so kompliziert. Wenn jetzt jemand sagt, wenn jemand einem gegenüber sitzt, sagt, ich finde Gender gut, und sagen, ja, welchen Teil von Gender? Was von Gender? Das macht es so kompliziert, den ganzen Talkshows, deswegen werden die auch immer wieder wiederholt, weil man kann mit einfachen Worten nicht sagen, was Gender ist. Worum geht es im Gender? Weil ganz viele verschiedene Gruppen hinten dran kämpfen. Und also wir sagen jetzt gerade diese Frauenrechtsbewegung, das kann ich voll nachvollziehen, beziehungsweise finde ich gut, wie man damit umgegangen wird. Aber es gibt eben auch einige Teile, die problematisch sind. Und zum Beispiel das, es gibt drei verschiedene Ebenen der Urteile. Das eine sind so Geschichte von einer Gesellschaft, Geschichte der Verfolgung, dass es eben Menschen gibt, die sagen, die leiden unter einem kollektiven Trauma. Wir werden verfolgt. Bis in die 70er Jahre hat auf dem, war offiziell, stand noch auf Homosexualität Gefängnisstrafe. Da ist ein kollektives Trauma, was Homosexuelle sagen, hey, wir wurden verfolgt. Für unsere Meinung werden wir nicht nur, dass sie nicht wahrgenommen wird, sondern wir werden dafür sogar verfolgt. Bis heute gibt es Gewalt und Abwertung. Es gibt das Gefühl, nicht zur Mehrheit zu gehören. Ich bin nicht dabei. Es gibt individuelle Ursachen, ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, Verletzlichkeit, Angst, Unsicherheit, Biografien, ebenso wie es, ja, wie du erzählt hast von dem Freund von dir, also Biografien, wo da drin sind, Dynamiken in einer Gruppe, alles sehr persönlich, individuelle Gruppen, und es gibt Trittbrettfahrer, die sich eben da fröhlich dranhängen. Und das, allein oben das, ist das Erste, was man bei Gender ausschalten müsste, oder bei der Diskussion drum, Trittbrettfahrer, Bürokratie bzw. Alt-68er, was sich da einfach dran gehängt hat. Aber das fand ich ganz schwierig, nicht ganz einfach zu unterscheiden, was ist eigentlich wirklich Anliegen von Gender und was ist einfach außenrum. Habe schon gesagt, bei diesen individuellen Ursachen, und das ist natürlich, dass ich die Herausforderung, vor allem gerade als Christen, ist, wie gehe ich damit um? Verständnis zu sein, Versöhnungszuwege und eben zu sehen, Geschichte der Verfolgung oder eben auch diese heutige Abwertung, wo leiden Menschen wirklich? Wo leiden Menschen unter ihren Gefühlen und ihrer Situation? Wo werden sie entrechtet? Und wo ist auch als Christen für unsere, von unserem Glauben her, wo es immer in Verantwortung zu sehen, hier sind Menschen, die werden ausgestoßen und sie leiden, vielleicht mit sich selbst oder unter Situationen, wo sind wir wirklich aufgefordert, Nächstenliebe zu leben und auf Menschen zuzugehen? Das Problematische ist, das Gefühl, nicht zur Mehrheit zu gehören. Und das ist der Kern der Problematik von Gender Mainstreaming. Wenn jemand kommt, bestes Beispiel ist zum Beispiel jemand, der homosexuell ist und sagt, hey, ich empfinde homosexuell. Ich gehöre nicht zur Mehrheit. Ich bin ausgeschlossen. Und sie sagen, das kann doch nicht sein. Nur weil ich anders empfinde, dass ich deswegen nicht so wahrgenommen werde. Und hier sind eben viele Sachen, die man eben dann vermischt. Es wird mit Natur argumentiert, was normal ist, was Normen sind. Und hier sind einfach ein großes Bild, ich werfe es einfach nur in die Wand, wo er entsteht. Was ist eigentlich normal? Ist Zweigeschlechtlichkeit normal? Ist es normal, dass es eben Männer und Frauen gibt? Oder ist jede Sexualität normal? Über solchen Punkten wo im Kern zu Gender führen, wo das Hauptproblem am Ende darstellen. Denn Gender sagt, wir Menschen hat jeder von uns eine sexuelle Identität. Das heißt, wir sind nicht einfach nur Menschen und haben ein sexuelles Bedürfnis, sondern eben, wir haben jeder eine eigene sexuelle Identität. Und diese sexuelle Identität besteht aus drei verschiedenen Bereichen. Es ist die Selbstwahrnehmung, das Geschlecht, was ich habe, das biologische Geschlecht. Das, was ich pauschal sehe, was ich, wenn ich im Spiegel gucke, wie ich mich selbst wahrnehme. Sehen, okay, das biologische Geschlecht ist bei mir, okay, ich bin Mann. Früher würde man sagen, hat ausgereicht. Ich gucke im Spiegel oder deine Eltern sagen dir als Kind, genau, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge. Die erleben sich so und wissen, meine Selbstwahrnehmung, mein biologisches Geschlecht ist meine sexuelle Identität. Und Gender, von der Gender-Theorie her, sagt, es kommen hier noch weitere Ebenen hinzu, nicht nur diese eine. Eine zweite Ebene ist eben meine Orientierung. An wen orientiere ich mich? Deswegen diese Naturdiskussion sagen, ist es eben nicht natürlich, dass ich mich als Mann für eine Frau interessiere, sondern eben ist es genauso natürlich, wenn ich sage, ich will mich als Mann für einen Mann interessieren. Ist es, meine Orientierung ist nicht was, was eigentlich normativ festgelegt ist, sondern meine Orientierung ist was, was genauso verschiedene Seiten annehmen kann. Und das dritte ist meine sexuelle Praxis, was ich wirklich auch auslebe. Auch das kann was anderes sein. Wie ich mich in der Praxis verhalte. Ich kann eine ganz andere Rolle einnehmen. Das, was man Rollenbilder, zum Beispiel so das Handbuch für die gute Ehefrau. Ich kann sagen, okay, also alles unter diesem Stichwort sexuelle Praxis, diese Rolle, die ich in meinem Leben annehme, ich kann sagen, okay, auch wenn das klassisch, ich muss sagen, klassisches Rollenbild für eine Frau ist, ich kann sagen, okay, aber ich als Mann fühle mich in diesem Rollenbild wohler und ich lebe gesellschaftlich dann eher in der Frauenrolle. Soweit? Ja. Und jetzt ist das Problem, es gibt hier nicht nur Schwarz-Weiß. Wenn es Schwarz-Weiß gäbe, wäre es ja relativ einfach. Dann hätten wir eine begrenzte Anzahl von Geschlechtern. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt hier bei allen drei verschiedenen Ebenen, habt ihr eine Spannbreite, wie es so von 0 bis 100. Wenn man sagen würde, okay, 0 ist ganz klassisch reine Männlichkeit und 100 ist reine Weiblichkeit. Ich kann eben nicht nur sagen, mein biologisches Geschlecht ist halt jetzt 0 rein männlich, sondern eben sagen, okay, ich fühle mich 20. Schon die Mehrheit ist bei mir männlich, aber ich merke, ich habe ein bisschen zugenommen, okay, ich habe ein bisschen Brust bekommen, okay, vielleicht fühle ich mich ein bisschen weiblich dabei. Meine Orientierung, okay, ich fühle mich hingezogen jetzt nicht zu 100% Frau, sondern eben auch da merke ich vielleicht eine gewisse Anziehungskraft von Männern, okay, vielleicht bin ich nur 70% bei Frauen und dann 30% bei Männern. Und meine Rolle, wo ich annehme, die 40%, wo ich eben beim AB arbeite, arbeite, ich habe mein Büro zu Hause, ich mache bei uns zumindest einen relativ großen Teil der Hausarbeit. Kann man sagen, gut, eigentlich, ja, da ich Wäsche wasche, was man früher eben nicht gemacht hat, bin ich zumindest hier nur noch 60%. Oder umgekehrt, nur 40%, kein reiner Mann, sondern habe auch weibliche Anteile, weil ich bei uns daheim koche, abwasche und die Wäsche mache. Okay. Und, das heißt, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es ist immer auch jede Zwischenstufe und ich kann es jederzeit neu entscheiden. Du kannst morgen aufwachen und sagen, so, morgen bist du ein Mann. Biologisch auch. Also, das ist, du kannst es für dich entscheiden, morgen, du sagst, du bist biologisch, du fühlst dich morgen als Mann. Du kannst dann übermorgen wieder aufwachen und sagen, jetzt bin ich wieder eine Frau. Und in drei Tagen aufwachen und sagst, ich bin weder noch. Das ist eben auch ein also auch Geschlecht, ich bin weder noch. Und das ist nicht quasi genau die Mitte, sondern quasi, ich bin überhaupt nicht einordnbar, bin ich queer. Unsere sexuelle Identität ist was, was ein frei schwebendes Konstrukt ist in einem Raum. Ich muss euch einen Würfel vorstellen und ihr könnt jederzeit von diesen drei Polen hin und her euch verändern. Und je nachdem, was in eurem Leben innerlich und äußerlich geschieht, verändert sich diese Rolle. Und deswegen ist die sexuelle Identität nichts, was festgelegt ist, sondern was veränderbar ist. Und jederzeit neu von euch selbst definiert wird.
Ich habe das jetzt immer so verstanden, dass die nur, also
ich habe so verstanden, Gender heißt ja Geschlecht im Englischen. Mhm. Es gibt ja zwei Wörter für Geschlecht im Englischen, also Sex und Gender. Mhm. Sex ist ja das biologische Geschlecht.
Genau.
Und ich habe es immer so verstanden, dass die das biologische Geschlecht schon akzeptieren, nur dass sie es nicht in Zusammenhang stellen, sondern voneinander trennen.
Genau, also es, ja, es
also das biologische Geschlecht hinterfragen sie ja eigentlich nicht, oder?
Also, genau, es gibt auch hier, es, also die meisten, die vernünftig oder einigermaßen vernünftig bei Gender-Theorie forschen, gehen das weniger in Frage stellen. Aber ja, je nachdem, was du liest, also es gibt auch das biologische Geschlecht, weil sie eben sagen, auch das biologische Geschlecht, also Gender hat gar nicht den Anspruch, in der Hinsicht Wissenschaft zu sein, sagen, okay, aufgrund meiner DNA kann ich quasi, selbst wenn biologisch bei mir es gibt ja auch Hermaphroditen, also zweigeschlechtliche, wo beide Geschlechtsmerkmale haben, sagen, ja, aber selbst das ist nicht mal ausschlaggebend. Auch die DNA sind ausgegeben, auch das ist quasi was, was biologisch sich veränderbar ist und auch das, wo du selbst auch hier drüber nachdenken kannst und in Frage stellen kannst. Auch selbst dein biologisches Geschlecht. Aber sagen wir so, das ist eher die Minderheit. Die Mehrheit würde sagen, das biologische Geschlecht ist zumindest was, was weniger, bei den meisten mehr oder weniger festgelegt ist. Also Hermaphroditen gibt es, ich glaube, einer von 100.000, wo halt mit beiden Geschlechtsmerkmalen zumindest einen gewissen Anteil davon auf die Welt kommt. Und sagen, nur die anderen beiden sind variabel. Ja.
Ja, ja, warum willst du sagen, dass dem dann nicht so ist?
Bitte?
Warum willst du dann sagen, dass dem dann nicht so ist? Also, dass es nicht sozial konstruiert ist, das Geschlecht, also jetzt außer deines biologischen Geschlechts? Also, ich meine, weil Biologie zum Beispiel jetzt nicht als wissenschaftlicher ansehen wir jetzt. So Theorien wie das zum Beispiel, die ja ganz viel aus der Anthropologie oder so von so poststrukturalistischen Soziologen oder so kommt, dann ist halt ja im Prinzip den gleichen Stellenwert.
Ja, genau, also ja, grundsätzlich ist das, wo man fragen muss, okay, ist da was dran? Also ist uns sexuelle Identität vollkommen freischwebend? Also grundsätzlich ist das was, wo man sagen würde, gerade postmodern, Konstruktivismus, ist da was dran? Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum es inzwischen 260 Lehrstühle in Deutschland dafür gibt. Das scheint ja auch einen Nerv zu treffen. Und wo doch also auch einige Menschen so geben, die sich darin wohlfühlen und auch dann sagen, hey, sie gehen darin auf. Das, ja. Grundsätzlich ist das erstmal, was man sagen muss, hey, ist da was dran? Ich würde nur sagen, dass die Folgen halt höchst problematisch sind, wenn wir bei diesem Konstruktivismus halt dabei bleiben.
Genau. Ich meine, wenn die erste Fragestellung finde ich ja schon auch wichtig, also ich finde es gut und wichtig, weil ich meine, wir machen es eigentlich nie, dass wir, oder selten, dass wir sozusagen solche Großsachen wie sind Geschlecht oder dass wir sowas erfahren, dass wir so ein Rollenbild halt durch die Bibel bekommen und das dann einfach so übernehmen von unseren Eltern oder das in der Gemeinde halt sehen, aber letztendlich ist es vielleicht schon was, was man erfahren kann. Also gerade wenn man halt so Alternativen einfach sieht in anderen Kulturen.
Und wir werden viel mehr auch hinterfragen müssen. Also wir werden durch Gender oder eben auf der einen Seite haben wir in Deutschland Gender und auf der anderen Seite ist durch die Flüchtlingswelle, wo ja dann quasi eine ganz andere Kultur in unsere Kultur reinbricht, wo diese Kulturen auch in Deutschland aufeinander knallen, werden natürlich viel mehr herausgefordert, als Christen zu hinterfragen, wo nehmen wir Stellung und für was kämpfen wir eigentlich? Und warum? Und wenn wir es dann nicht begründen können, haben wir sowieso verloren. Ja, also.
Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass es schon Gründe für diese Rollenbilder gibt. Zum Beispiel habe ich gehört, dass Norwegen ist anscheinend das bestens angepasste Land für Gender und so. Mhm. Und gerade da gibt es sehr viele, gibt es eigentlich in den Ingenieurberufen nur Männer und zum Beispiel Pflegeberufe fast nur Frauen. Mhm. Und es ist sogar mehr wie in einem Entwicklungsland in Afrika. Mhm. Und das spricht ja irgendwie auch wieder total gegen.
Genau. Aber sowas ist quasi, wo man mit beschäftigen muss und sagen, wie kommen die zu diesem Schluss? Und wenn man im Summen eben dann wissenschaftlich zu argumentieren oder eben zu sagen, auch hier aufgrund von Erfahrung, dass man so Erfahrung macht, dass es eben dann trotzdem auch Sinn macht, von der Zweigeschlechtlichkeit auszugehen, dafür zu kämpfen, als normativ. Genau, also, und das ist das, wo man natürlich sagen muss, also hier damit zu argumentieren oder das ist natürlich gut, wichtig. Menschen zu begegnen, die sagen, dass sie finden das alles Schwachsinn, das muss endlich überwunden werden. Der Ansatz eben so diese für die Berechtigung zu sagen, nicht nur für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, sondern dass solche Frauen zwischen nicht gewisse Studien, zwischen gar nicht studieren durften oder gewisse Fächer nicht studieren durften, das ist natürlich dann was, wo man sagt, wo das herkommt, sagen, hey, wir schaffen das alles ab, dann dürfen endlich Frauen Ingenieure werden. Aber wie du sagst, in Norwegen, wo seit 40 Jahren das mehr oder weniger komplett freigestellt ist, und man feststellt, trotzdem wollen eine Minderheit der Ingenieure sind Frauen. Genau, und da sollte uns halt umgekehrt ins Nachdenken bringen, ja, vielleicht ist eben doch mehr dran als nur reiner Konstruktivismus. Ich habe vorhin gesagt, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, also ist die Frau von Jean-Paul Sartre, dem französischen Philosophen. Sie hat gesagt, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Das ist dieses Radikale dazu, weil das eben das biologische Geschlecht letztendlich keine Aussagekraft hat, sondern eben ist ein reiner Konstruktivismus ist. Genau, also das wollte ich sagen, das ist das Problem. Gleichstellung, wenn heute eben von Gender gesprochen wird, meistens von Gleichstellung gesprochen, aber letztendlich Unterschiede von Mann und Frau eingeben. Du hast vorhin schon gesagt, so der Unterschied zwischen Sex und Gender. Was ist Sex? Englisches Wort, also genau, nicht das deutsche Wort. Wo kommt das englische Wort Sex her? Was wird damit beschrieben? Gerade in Bezug zu Gender. Weißt du, wo es herkommt? Falls ihr mal euch irgendwo in den USA registriert oder irgendwas ausführen müsst auf Englisch, wenn quasi im Deutschen steht Geschlecht männlich-weiblich, ist es eigentlich ursprünglich das Sex, male-female, wo das herkommt. Sex ist das biologische Geschlecht. Mit Gender wird im Englischen beschrieben das grammatische Geschlecht. Grammatisches Geschlecht haben wir halt Deutschland männlich, weiblich und neutrum. Das ist der Hintergrund. Sagen wir, nehmen die Grammatik, das sächliche Geschlecht und sprechen es davon, dass eben wir keine biologische Zweigeschlechtlichkeit mehr haben, sondern eben auch Gender, ein Neutrum, ein etwas, wo quasi zwischen männlich und weiblich steht, wo man es nicht einordnen kann. Letztendlich eben, dass es diese Zweigeschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau nicht gibt, sondern es gibt verschiedene Stufen zwischendrin. Es gibt keine Zweigeschlechter, sondern es gibt eine Vielzahl von Geschlechtern. Ich habe vor 2 Wochen eine neue Studie gelesen von einer Gender-Forscherin in Basel, die gesagt hat, nach aktuellem Stand der Gender-Forschung haben wir 4.800 Geschlechter. Das ist so, sagen, nicht nur Zweigeschlechtlichkeit, sondern jede Zwischenstufe. Bis zu einem gewissen Grad sind die noch, also für mich nachvollziehbar, ab einem gewissen Grad, muss ich sagen, also verstehe ich nicht ganz, wie fein das sortiert wird. Aber jedes ist ein eigenes, komplettes Geschlecht. Und sie sagen selbst, es gibt keine Grenzen nach oben. Es gibt nicht irgendwie eine festliche Anzahl von Geschlechtern, sondern wenn jemand neu sagt und sich in einem neuen, in diesem Konstruktivisten, diesem Raumbild, in einem neuen Punkt sich wiederfindet, hat er auch hier den Anspruch auf einen, sagen, ich bin ein eigenes Geschlecht. Naturwissenschaftlich würde man zum Beispiel hier argumentieren und sagen, Geschlecht hat per Definition männlich und weiblich, weil ein Geschlecht ist nur dann ein eigenes Geschlecht, wenn es die Fähigkeit hat, sich fortzupflanzen. Das ist natürlich eine Wissenschaft, naturwissenschaftliche Argumentation. Die lassen, wird in Genderforschung nicht gelten lassen, weil er sagt, hey, warum soll die Fortpflanzung naturbedingt als Merkmal für ein Geschlecht gelten? Auch das ist was, wie gesagt, ist erstmal wissenschaftlich, das kann man so sagen. Muss man aber nicht. Das ist so, also ich verfolge einen Vlog, wo sich Evolutionsbiologen mit Gender-Forschern battlen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal voll Fan von Evolutionsbiologen wäre. Aber ich lese das und ich finde es echt, also ich finde es echt spannend, wie sie zumindest, wie sie sich battlen, also auch wie sie argumentieren. Und die Evolutionsbiologen, für die ist natürlich reine Naturwissenschaft, biologisch, für die ist natürlich nur das ein Geschlecht, was ich fortpflanzen kann. Das ist auf jeden Fall, also das Gender hier in ganz verschiedene Richtungen kämpft und halt auf Widerstände stößt und sich mit ganz vielen Leuten anlegt. Alice Schwarzer, die kennt ihr vielleicht von der Emma.
Was ist denn ein Kriterium für ein Geschlecht in der Genderforschung? Also ab wann kann man sagen, ab wann könnte ich jetzt sagen, ich habe mein eigenes Geschlecht oder so?
Kannst du jetzt direkt, also
Kriterien, die ich erfülle.
Also, weil das dein Geschlecht in reiner Konstruktivismus, du sagst, was dein Geschlecht ist und du findest dich an diesen 3 Merkmalen, biologisches Geschlecht, soziale Rolle und zu was du dich hingezogen fühlst, das sind diese 3 Eckpfeiler, wo du quasi 3 Kriterien. Aber selbst wenn du sagst, du kannst dich dann nicht einordnen, bist du eben queer, dann bist du auch im Geschlecht. Selbst wenn du sagst, für mich trifft diese ganze Diskussion, diese ganze Einordnung nicht zu. auch dann bist du auch wieder eigenes Geschlecht. Daher ist im Prinzip diesem ganzen Geschlecht, also die ganze Frage, was ein Geschlecht ist, interessiert sie eigentlich gar nicht, weil am Ende alles Geschlecht ist.
Könnte ich das jetzt bürokratisch also so beantragen?
Komme ich schon später drauf, das ist, ja genau, ja, kannst du.
Beinhaltet es dann auch die sexuelle Neigung zum Beispiel zu Objekten oder sonstigem?
Auch das ist höchst umstritten. Die Mehrheit vertritt das nicht. Moment. Auch bei Genderforschung würde ich sagen, Moment, nicht. Für mich ist noch, habt ihr gelesen, ne? Also genau, alles andere künstlich aufgesetzt. Aus diesem Grund, use gender to undo gender, es steht im Gender-Manifest drin. Also das ist, Gender zu benutzen, also mit Geschlechtern zu argumentieren, um letztendlich alle Geschlechter zu überwinden. Judith Butler ist so eine der Vorkämpferinnen, im Moment prominenteste Frau dieser Welt für Gender, ist eine Amerikanerin, die in USA, also eine Kanadierin, die in Kanada, in den USA, in England und Deutschland und der Schweiz überall Lehrstühle hat und sehr vielen Unis Vorträge hält. Und sie sagt, in ihrem Buch Unbehagen, das ist so ihr großes Hauptwerk, strategisch oder übungsweise ist es sinnvoll, sich auf die Frauen zu berufen, um in ihren eigenen Interessen repräsentative Forderungen zu erheben. Das Ziel letztlich ist, die Geschlechter zu überwinden, indem wir mit den Geschlechtern argumentieren. Daher bin ich bei sowas halt vorsichtig, wo sie selbst die Grenzen setzen. Muss ich sagen, vor sowas habe ich halt wirklich, ja, gewisse Probleme damit, wenn öffentlich für alle lesbar ihr Ziel ist es, sie argumentieren, sie kämpfen für Frauenrechte, für Gleichberechtigung, mit dem Ziel, die Frauenrechte oder halt alle, also letztendlich das Geschlecht Frau abzuschaffen. Sie legen das offen, das ist offiziell ihre Strategie, zu sagen, wir argumentieren für Frauen, aber letztendlich das Ziel ist, dass es am Ende ist, keine Geschlecht mehr gibt. Das heißt, du kannst gerne mit deinem Geschlecht argumentieren. Und sie würden sagen, wenn du sagst, du hast ein neues Geschlecht, genau, du bist halt die einzig wahre Anna-Geschlecht, so, und dann ist das dein Geschlecht und du kämpfst dafür und würden sie dich unterstützen, voll und ganz, für deine Freiheitsrechte, um am Ende zu sagen, am Ende aber hast auch du keine, am Ende gibt es keine Geschlechter mehr. Die Geschlechter sind zu überwinden, die ganze Frage nach Geschlechtern, die ganze Frage, ob ich Mann, Frau oder was ich bin, ist letztlich das Ziel zu überwinden, diese Frage. Und daher ist natürlich jegliche Partnerschaft, alles ist am Ende der Ehe gleichzusetzen. Es darf keine Unterschiede geben. Deswegen kämpfen sie so die Ziele für eine verpflichtende Gleichheit von Mann und Frau. Und das ist das Problem. Nicht für eine Gleichwertigkeit, mit der ich, also von dem ich erwarten würde, dass jeder Christ hier absolut unterschreibt, für eine Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Aber wer für eine Gleichheit von Mann und Frau kämpft, da würde ich sagen, können wir als Christen nicht mitgehen. Männer und Frauen sind nicht gleich, sondern Gott hat uns unterschiedlich als Männer und Frauen geschaffen. Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit, am Ende eben das zu überwinden. Abwertung von Hausfrauen und Müttern. Judith Butler schreibt, wir müssen verhindern, dass Frauen in der Lage sind, es sich leisten zu können, zu Hause zu bleiben bei ihren Kindern. Denn wenn die Frauen dazu in der Lage werden, würden es zu viele nutzen. Das Ziel von Judith Butler in ihrem Buch Unbehagen ist, am Ende, sie spricht von, die Geschlechterhierarchie abzuschaffen, die Zwangsheterosexualität zu stürzen und alle heterosexuellen Signaturen auszumerzen. Es darf am Ende nicht möglich sein, dass es Unterschiede von Männern und Frauen gibt. Deswegen darf per Definition keine Frau zu Hause bleiben. Frauen müssen arbeiten gehen, um die Zwangsheterosexualität zu überwinden, schreibt Judith Butler. Damit ist durch jede Frau, die sich aus Überzeugung entscheidet, ich will aus Überzeugung zu Hause bei meinen Kindern bleiben und ich investiere in meine Kinder und das ganz bewusst als Auftrag, als Berufung, und als wirklich ja wertvolle Arbeit auch anzusehen, das ist nicht mehr möglich. Das ist am Ende abgebildet. Das darf nicht sein. Und genau, das muss verhindert werden. Letztendlich, deswegen, ich mag dieses Buch, zumindest der Untertitel extrem sagt, von Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution, ist eine Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Man kämpft für Freiheitsrechte, aber Freiheit wird am Ende beschnitten, indem ich für die Freiheit kämpfe. Ich zerstöre die Freiheit. Eine wirkliche Wahlfreiheit darf es am Ende gar nicht geben. Es darf keine Unterschiede geben. Ja.
Also wenn es keine Unterschiede mehr gibt, dann ist es ja auch nicht mehr, also nicht mehr nötig zu entscheiden. Also wenn das Konstrukt sich tatsächlich aufgelöst hat, sozusagen, dann gibt es ja diese Denkkategorie auch nicht mehr in unseren Köpfen. Und dann ist es ja auch gar nicht, also dann ist es ja gar nicht nötig sozusagen, einmal nicht nötig überhaupt wählen zu müssen, weil es das nicht mehr gibt. Und andererseits ist es ja dann auch nichts, also der Konsequenz hat ja auch nicht unbedingt dann unmöglich, dass Frauen zu Hause bleiben, weil Frauen sich nicht mehr als Frauen denken können. Weil dann kann ein Mensch zu Hause. Da muss man halt die Frauen dazu zwingen, dass sie jetzt, wo sie sich noch als Frauen denken, sozusagen nicht arbeiten gehen. Aber so in diesem späteren Zustand sozusagen, dann können Frauen ja auch zu Hause bleiben.
Genau.
Sind halt keine Frauen mehr.
Genau, ja. Genau. Dass quasi in einem Endzustand, wenn alles quasi geklärt ist, dann, dass man dann drüber reden könnte, wenn dann jemand zu Hause bleiben will und das als persönliche Erfüllung ansieht, wäre, genau.
Ja, derjenige ist ja keine Frau mehr, oder auch
genau.
Geschlecht, weil das Geschlecht dann
nicht mehr genau, ja. Genau. Dieser Mensch könnte am Ende, aber erst dann, wenn wirklich alles umgesetzt ist. Und bis dahin müssen wir es verhindern. Also laut Jude Butler. Ja. DDR. In der DDR war es eben auch dann, dass man ab 3 Monate musste man das Kind in die Krippe geben. Man hat ungleiche Probleme bekommen, wenn man das nicht gemacht hat. Und die Frauen mussten arbeiten. Wenn sie arbeiten gehen müssen und staatlich gewollt ist, beziehungsweise nicht nur gewollt, sondern eben sogar eigentlich verpflichtend ist, dann ist es halt eigentlich ist keine Freiheit mehr. Interessanterweise ist wir halt jetzt quasi eigentlich in Westdeutschland oder nach der Wiedervereinigung eigentlich genau auf diesem Zug eigentlich auch wieder sind. Früher haben sich gerade viele Frauen in dieser Zeit beschwert gegen dieses Gezwungene, Kindern in Krippe zu geben. Ja, heute versuchen wir, also wird das halt wieder auch zumindest sehr stark gefördert. Damit sage ich nicht, um nicht falsch verstanden zu werden, wenn eine Frau arbeiten gehen will, dass es nicht möglich ist, wie sie machen soll. Ich kämpfe nur dafür, eigentlich für eine wirkliche Wahlfreiheit. Vielleicht habt ihr mitbekommen, letztes Jahr die Diskussion um das Betreuungsgeld. Immer abgekannt als Herdprämie. Herdprämie ist genau das. Eine Frau, die sich bewusst zu Hause entscheidet, ein Kind zwischen dem 1. und 3. Lebensjahr zu Hause erziehen, die wird da von ihrem Mann und der Gesellschaft nur in den Herd gekettet. Das darf nicht sein. Aus dem Grund wird es abgeschafft und das Geld ist wahrscheinlich in den meisten Ländern halt eher in den Kita-Ausbau gesteckt. Hintendran, die Auswirkung davon ist quasi eine Theorie, die hier massiv Einfluss nimmt auf unsere Möglichkeit. Und in der Hinsicht bin ich voll bei der CSU, wenn sie sagt, echte Wahlfreiheit ist nur dann, wenn es Betreuungsgeld auch gibt. Dann haben eine Frau eine wirkliche Wahlfreiheit. Diese Argumentation ist für mich vollkommen einleuchtend. Ich verstehe nicht ganz, warum, also ja, dass gerade diese Argumentation so extrem schrecklich genommen wird. Aber hier merkt ihr, dass es hat Auswirkungen ziemlich deutlich auf unser Leben. Und eben die staatliche Umerziehung von gegen sogenannte Geschlechterrollen. Das ist halt das, wo Bildungsplan halt mit reinkommt. Weil, hat Hitler schon gesagt, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Um Geschlechterrollen zu überwinden, ist man bei uns eigentlich schon zu spät. Wir sind schon viel zu sehr geprägt von unserem Geschlecht und von unserem Geschlechterdenken. Man muss bei den Kindern anfangen und bewusst die Zweigeschlechtlichkeit überwinden. Und deswegen ist der Bildungsplan und vor allem auch schon in der Kinderkrippen, im Kindergarten, eine sexuelle Früherziehung, eine Überwindung der Rollenbilder so extrem wichtig für diese Theorie. Wenn man sie umsetzen will, muss man dort einsetzen. Aus dem Grund, in der Schweiz haben alle Krippen, Kinderkrippen, 3 Monate bis 3 Jahre, einen Sexspielzeugkoffer. Kriegen alle geschenkt, es steht dort mit dabei rum. In Nordrhein-Westfalen wird der in einigen Kindergärten, Kinderkrippen ausprobiert. Das ist zumindest, soll gefördert werden, auch in Deutschland eingesetzt umgesetzt zu werden. Bildungsplan ist zumindest mal auf schulischer Ebene, ab der Grundschule. Und hier ist eben so, das, was eben Judith Butler gesagt hat, heterosexuelle Signaturen auszumerzen. Das vorgeschlagene Mathebuch der Genderforschung vom Bildungsplan zeigt eben drin, dass die Textaufgaben in der Grundschule alle umgeschrieben werden sollen auf genderkonform. Genderkonform in der Hinsicht bedeutet aber dann, dass die Matheaufgaben eben nicht mehr von Mama und Papa einreden, sondern eben die Hochzeit von Papa und Papa kostet so viel Euro, sie haben so viel Geld geschenkt bekommen. Die Hochzeit oder zu Hause, bei uns zu Hause leben Mama und Papa zusammen, also auch mit mehreren zusammen. Genau, Patchwork, alle möglichen Varianten von geschlechtlichen Beziehungen. Interessanterweise gibt es in diesem Mathebuch keine einzige Textaufgabe, wo Mann und Frau zusammenleben. Das war die Kritik und war so die Arbeit der Buchvorstellung schon. Hat ein Reporter von der Welt gefragt, ich habe ihr Mathebuch gerade eben mal durchgeblättert, kann das sein, dass hier keine einzige Textaufgabe mit dem klassischen Rollenbild ist? Der Antwort war, nein, ganz bewusst nicht. Das ist ja, das erleben die Kinder sowieso überall. Und um dieses Rollenbild aufzubrechen, müssen wir ihnen in der Schule ganz bewusst das andere Extrem zu zeigen, um ihm hier zu helfen, zu einem insgesamt geöffneteren Weltbild zu kommen. Das sind die Auswirkungen für den Bildungsplan, wo du sagst, okay, es soll hier bewusst im Matheunterricht auch darüber das gefördert werden. Querschnittsaufgabe aller staatlichen Bereiche. Auch das ist solche Diskussion, die Ampelmännchen. Der Berliner Stadtsenat hat im Herbst 2014 hat er darüber diskutiert, eben dass zu wenig Frauen im öffentlichen Verkehr aufkommen. Das hier ist eine, dass eben ihr Frauen werdet leider diskriminiert an jeder Ampel, weil ihr halt immer in Berlin immer nur Ampelmännchen seht. Und weil ihr Frauen hier unsichtbar gemacht werdet von uns Männern, müssen wir Ampelweibchen einführen. Dortmund, Zwickau, Dresden, Bremen und also ein paar kleinere Städte noch haben das schon längst eingeführt. 50% der Ampeln sind dort Ampelweibchen. Berliner Stadtsenat hat darüber diskutiert. Da war der Vorschlag, sie haben angefangen umzubauen zu Ampelweibchen. Dann war aber nochmal eine Diskussion im Bundesrat, weil die Grünen sich beschwert haben, hey, das hier ist eigentlich genau diskriminierend. Hier werden Frauen dargestellt mit einem Rock und mit Zöpfen. Das ist ja eigentlich auch wieder ein Zwang oder ein Rollenklischee. Das würde sagen, alle Frauen müssen Röcke tragen, müssen Zöpfe haben. Aktuell hat irgend so ein armes Schwein in einem Grafikdesignstudio die Aufgabe, ein Piktogramm zu entwerfen, was eine Ampelfrau darstellt, ohne primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale und ohne irgendwelche äußeren Merkmale, wo man klassisch als Frau zu erkennen ist. Ich bin auf dieses Piktogramm unglaublich gespannt. Deswegen hat Berlin es wieder gestoppt, die haben wieder zurückgebaut und genau. Also das ist natürlich dann so, wo man merkt, es wird irgendwann kompliziert. Wo das Ganze herkommt. Ich erzähle euch eine Geschichte. Übrigens eine Geschichte, die also wahr ist. Und zwar ist es der Beweis der Gender-Theorie. Das hier ist das Bild von Dr. John Money. Am 22. August 1965, also schon ein paar Tage her, kamen die eineiigen Zwillinge Bruce und Brian Reimer zur Welt. Zwillinge, sehr cool, in Kanada. Die Eltern, die Familie sind Juden und im März 1966 wurden die beiden Jungs beschnitten und bei der Beschneidung von Bruce ging was schief. Für euch Männer, das tut ein bisschen weh. Leider ist, er wurde unbeabsichtigt komplett verstümmelt. War ein Elektrobeschneidungsgerät, verbrannt, abgefallen. Genau, also Details, ja, das spare ich euch. Die Eltern waren ziemlich hilflos. Was machen wir mit unserem Jungen, der verschnitten wurde? Also, früher hat man gesagt, in der Antike ist ein Eunuch, super. Quasi perfekt für ein großes Frauenhaar zu beaufsichtigen. Also das hat man übrigens wirklich mit denen früher gemacht, einfach beschnitten, also kastriert die Männer und dann Genau, hat der Herrscher keine Sorgen gehabt, dass dort irgendwas läuft. Aus Hilflosigkeit haben sich die Eltern von Bruce und Brian Reimer an Dr. John Money gewendet. Er ist Psychologe und hat vor allem eben mit dem Ansatz der Gender, einer der Vordenker der Gender, er war großer Anhänger von Simone de Beauvoir und er hat eben dafür gekämpft, es gibt eben kein biologisches, sondern eben das soziale Geschlecht. Der Begriff dieser Gender Identity, die sexuelle Identität, kommt von ihm aus seinem Hauptwerk. Am 3. Juli 1967 wurde von einem Chirurg im Beisein von Dr. John Money wurde am Ende Bruce Reimer kastriert. Und er wurde umoperiert und also im Alter von knapp 2 Jahren. Ab jetzt sollte er Prendor heißen. Und die Eltern wurden von Dr. Money darauf angewiesen, wenn das Projekt der Umoperation gelingen soll, muss er von nun an radikal, also eigentlich widerspricht das Gender heute, aber in allem ganz stereotypen Frauenbild erzogen werden. Er muss von vornherein nur von außen merken, du bist eine Frau und du sollst gefälligst so leben. Das Interessante für Money war, dass eben sein Bruder, Brian, die wissenschaftliche Kontrollgruppe war. Man hat hier eineiige Zwillinge, man konnte gucken, ist es eben reine Geschlecht biologisch oder eben sozial. Man konnte das an den Zwillingen perfekt wissenschaftlich nachprüfen. 1973, also nach 7 Jahren, veröffentlichte Money dann eben sein Hauptwerk Gender Identity und er hat da den Fall von Bruce anonym veröffentlicht. Und es ist der Beweis der Gender-Theorie. Das Geschlecht des Menschen ist nicht festgelegt. Alice Schwarzer hat über diesen Money und über dieses Projekt im September 2004 noch geschrieben, Dr. John Money ist ein Ausnahmewissenschaftler, der nicht manipuliert, sondern dem aufklärenden Auftrag der Forschung gerecht wird. Auch für Alice Schwarzer war die Geschlechtsumwandlung der lebende Beweis, dass Gender Wahrheit ist. Problem ist, zu diesem Zeitpunkt, September 2004, war dieser lebende Beweis bereits tot. Denn Bruce Reimer, beziehungsweise Brian Reimer, hat bereits 26 Jahre lang unter dem Namen David Reimer gelebt. Und zwar wieder als Junge und Mann. Das hier ist ursprünglich Bruce, dann Brenda und dann David Reimer. Und die wissenschaftliche Kontrollgruppe, sein Bruder Brian, hat sich 2 Jahre zuvor, 2002, selbst mit einer Schrotflinte das Leben genommen. Oh, nein. Bruce hat sich mit einer Schrotflinte das Leben genommen, sein Bruder mit Tabletten. Das Projekt der Geschlechtsumwandlung hat nie funktioniert. Brenda mit 2 Jahren hat sich von klein auf war auffällig, er durfte nur Röcke tragen. Er hat sie immer weg, immer abgerissen. Er wollte dies nie anziehen. Als Kind haben sich Berichte von Bekannten, die sich darüber gewundert haben, dass seine Eltern ihm immer wieder Puppen in die Hand geben wollen und er diese Puppen immer wieder weggeschmissen hat und zu den Pistolen seines Bruders gegangen ist. Okay, das ist Nordamerika mit Pistolenspielzeug, aber sie haben sich auf jeden Fall gewundert und nichts dabei gedacht. Es gibt ja auch Frauen, die mit Autos spielen und nicht mit Puppen. Aber dabei nichts gedacht. In der Schule war er höchst verhaltensauffällig. Ab dem 11. Lebensjahr hat sich Brenda mit Selbstmordgedanken gequält. Rückblickend hat David Reimer gesagt, dass seine Vergangenheit eine unerträgliche Qual war. Und besonders die regelmäßigen Besuche bei Dr. Money. Mit der Pubertät hat der Psychologe eben Money bei Brenda eine lesbische Veranlagung festgestellt, weil er gemerkt hat, Brenda steht eben auf Frauen. Und nachdem sie komplett ausgetickt ist mit 13 und nicht mehr zu Money wollte, haben seine Eltern beschlossen, aus Hilflosigkeit seinen Bruder ihn aufzuklären, was mit ihm geschehen ist. David Reimer hat später erzählt, dass es eine unglaubliche Erleichterung in seinem Leben war. Endlich wusste er, was mit ihm los war. Endlich wusste er, was mit ihm nicht stimmt und warum er sich selbst und alles in seinem Leben einfach so schwierig erlebt hat. Und er hat gesagt, in seinem Leben war ein unsichtbarer Goliath, ein Riesenfeind. Und deswegen hat er den Namen Brenda sofort abgelegt mit 13 und als David gelebt. Er hat gesagt, ich bin David. Endlich ist der große Feind in meinem Leben besiegt. Er hat sich umoperieren lassen später, seine Genitalien einigermaßen, soweit es möglich war, wiederherzustellen. Er hat später sogar geheiratet. Aber das Gefühl von Scham, benutzt zu werden, angelogen sein von seinen Eltern, seiner Verwandtschaft, das hat ihn nie losgelassen. Und diese Erfahrung und dieses Misstrauen hat in seinem Bruder eine Schizophrenie ausgelöst, die letztlich in den Selbstmord trieb. Und David eben auch in den Selbstmord deswegen. Und bevor sein Leben abgeschlossen hat, hat er diese Geschichte veröffentlicht mit einem BBC-Reporter. In Deutschland ist es 2006 veröffentlicht worden vom Volker Zastrow, dem damaligen Chefredakteur der FAZ. David Reimer hat am Schluss gesagt gehabt, als Fazit aus seinem Leben, man kann nicht sein, was man nicht ist. Er hat das in seinen letzten Interviews gesagt und es waren nur seine letzten Worte, auch bevor er sich umgebracht hat. Bis heute gilt das leider als Beweis für Gender. Und es wurde nie revidiert. Auch Alice Schwarzer hat in ihrer Neuauflage des Buches dieses Zitat weggelassen über Manne. Aber dass dieses Projekt der Geschlechtsmänner nie funktioniert hat, wird bis heute totgeschwiegen und immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe erst letztens wieder was gefunden, wo jemand auf das Großprojekt der Geschlechtsmänner hingewiesen hat, dass es funktioniert hat. Ich würde zumindest mal eine Frage stellen. Das ist ganz grob die Gender-Theorie. Ich will euch, du hast vorhin noch was angesprochen, was man eben jetzt darf, umsetzen darf oder eben auch mit der Schule.
Ja, also ich hätte noch gehört von den 4800 Sexualitäten, die halt möglich sein. Und ich habe das, bin halt gerade selber mit meinem Kopf durchgegangen, so, was wäre denn alles möglich, welche Kombination? Und ich weiß auch nicht, deswegen habe ich jetzt mal das von den Raum gefunden.
Facebook hat in den USA, das war September letzten Jahres, eingeführt, dass man eben nicht nur Female und Male ankreuzen kann, sondern eben auch alle möglichen Gender. Gendergeschlechter. Deutschland hat das auch relativ schnell eingeführt. Gab es eine unglaubliche Kritik. Alle haben sich mega in Deutschland über Facebook lustig gemacht. In Deutschland haben sie wieder zurückgenommen. In Deutschland kann man jetzt nur auswählen, männlich, weiblich, sonstiges, beziehungsweise Benutzer definiert. Du kannst eingeben, was du bist. Die offizielle Liste, die Facebook in den USA führt, sind 58 Geschlechter. Ich lese so ein paar eben vor, also Male, Female, klar. Agender, Androgyme, Androgonimus, Bigender, Cisgender, Cisgender, Female, Cisgender, Male. FTM, Gender Fluid, Gender Non-Conforming, Gender Questionary, Gender Queer, Intersex, Male to Female, Natrus, Others, Trans, Transgender, Transfemale, Transmale, Transsternmale, Transsternfemale, Transperson, Transmaskulin, Transsexual, Transfemale, True Spirit. Genau. Das sind so ein paar Auszüge von Facebook, die sie halt führen. Aber wie gesagt, auch Facebook wurde auch von der Gender-Theorie dafür kritisiert, weil eben das hier nie abgeschlossen ist. Ich bin mir relativ sicher, dass in den USA wahrscheinlich sie auch Benutzer definiert sowas auch eingeführt haben. Aber das sind so, man versucht nicht eine grobe Einordnung zu machen in die Hauptrichtungen. Aber, ja.
Ja, das ist ja erstlich einfach nur da, dass man halt Geschlecht graduell versteht, einfach von einer Seite zu anderen wohl und dann findet man leider echt alles.
Genau.
Und das ist dann einfach benennt, das ist ja so eine männliche Masse.
Und ich habe sogar die Sinn, das ist aufzuzählen.
Ja. Klar, so. Oh, ja.
Aber das ist ja, das wollte ja eben das sinnlos machen. Das ist ja genau das. Darum
genau.
Geht es ja. Wenn man in dem, was man sozusagen macht, löst sich dann irgendwann selbst auf. Darum geht es ja. Es geht ja irgendwie nicht darum, dass man sich dann irgendwann noch als genderfluid zu bezeichnen, sondern gar nicht mehr. Also dann gibt es ja nicht.
Weil jetzt dann sagen, reinschreiben
musst. Zumal es hier gerade darum geht. Ja, gut, aber du brauchst natürlich eine Theorie als Grundlage.
Ja, klar.
Du musst natürlich damit anfangen, mal zu. Vorher gesagt, man muss natürlich anfangen mit diesem Denken, am Ende mit dem Ziel, am Ende es zu überwinden, abzuschaffen. Aber du musst natürlich erstmal anfangen und sagen, das ist alles möglich. Das steigert sich irgendwann ad absurdum und sagen so, und dann macht es Peng und alle sagen, ey, diese ganze Frage nach Geschlecht ist sowieso beschissen. Es gibt sowieso keinen. Und dann bist du am Ziel. Wir sind nämlich erst beim Vorgehen von Gender und das finde ich nämlich wichtig für die Auswirkungen, deswegen auch Bildungsplan, was eigentlich Auswirkungen hat, wie sie vorgehen. Ich versuche euch, mein Akku ist leer von der Uhr. Hat jemand eine Uhrzeit?
Nein,
ah, Sehr gut. Okay. Ich gebe euch einen Schnelldurchlauf kurz wie im Vorgehen, weil das nämlich echt wichtig ist für eine Auswirkung. Also da könnt ihr eigentlich noch. Also, ja. Gut, okay, ist halt alt genug sonst, ja, zu sagen. Gender hat bewusst eine Top-Down-Prinzip. Eben deutsche Demokratie läuft eben so, falls du willst durchsetzen, jeder Mensch soll einen blauen Kugelschreiber haben. Das ist für dich deine größte Lebensüberzeugung hier. Und deswegen dann muss man schon eine Partei gründen, brauchst Leute, die Initiativen starten, die Leute, die dir anhängen. Basisdemokratie. Du musst Leute eine Mehrheit finden und am Ende das irgendwo durchsetzen. Wenn du Bundespräsident bist, kannst du es verpflichtend für alle festlegen. Das ist Basisdemokratie. Gut, wobei dann das Bundespräsident nicht mehr, aber die Schweiz muss sich das klassische basisdemokratische Land. Wenn die Schweizer eben alle erst abstimmen, wir wollen keine Deutschen mehr aufnehmen, die Einwanderung begrenzen und sie stimmen dazu und dann ist es halt so. Gender hat ganz bewusst, wollen sie eine Top-Down-Strategie, den umgekehrten Weg gehen. Die Masse interessiert uns erstmal nicht. Wir fangen oben an, gehen die Gesetze von oben festlegen, bis es bei der Basis ankommt, ist bereits alles festgelegt. Da ist nämlich spannend, nämlich jetzt von dem Bildungsplan. Jetzt ist es bei der Basis. Angefangen, wo das Ganze der große Startpunkt ist, 1995, also gar nicht so lange her. 1995 habt ihr alle schon gelebt, oder? Ja, doch.
Nee.
Noch nicht? Okay. Ja. Das heißt, du bist schon im Zeitalter von Gender geboren worden. Ja. Genau. Ja, stimmt, okay, das ist schon 20 Jahre. Ja, gut, okay. Aber so ewig alt ist das noch nicht. Dort war die vierte UN-Frauenkonferenz in Peking. Dort war das zum ersten Mal, dass offiziell der Begriff Sex durch Gender ersetzt wurde und mit dem Ziel, in den UN-Dokumenten die Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden. Da wird es offiziell in die EU eingeführt. Das Ganze ist aber, ich habe einiges dazu gelesen, das ist ziemlich krass, was eigentlich heute geschehen ist, weil das war ganz bewusst Erpressung, Ausgrenzung und eigentlich mehrere Tricks. Man hat Übersetzungen gefälscht, also es war eine kleine Gruppe von Westlerinnen in dem Fall, die hierfür gekämpft haben, aus USA, aus Kanada und aus Westeuropa, die dafür gekämpft haben. Und natürlich, also gerade in afrikanischen Ländern und asiatischen Ländern, haben die gesagt, hey, das ist alles Schwachsinn. Da hat man Übersetzungen gefälscht, hat die Konferenz am Ende noch um 3 Tage verlängert. Dadurch hatten die aus einigen armen Ländern, gerade afrikanischen Ländern, hatten sie keine Kohle, die Flüge umzubuchen, mussten abreißen und dadurch zum Ende zustande kommen, mit einer ganz knappen Mehrheit aufgrund von Erpressung und falschen Übersetzungen, dass am Ende eingesetzt wurde. Aber dann stand es fest, UN, so, wir haben, genau, aber jetzt die Zweigeschlechtlichkeit als Ziel zu überwinden. Unsere EU hat 2 Jahre später gesagt, super Ziel, Amsterdamer Vertrag wurde festgelegt, Gender Mainstreaming ist die verbindliche Aufgabe aller EU-Mitgliedstaaten. Jeder, der der EU beitreten will, muss diesen Vertrag unterschreiben. 1999 hat die damals rot-grüne Bundesregierung hat es ins Deutschland aufgenommen und zum Querschnittsaufgabe und zum Leitprinzip aller deutschen Gesetze und der gesamten deutschen Politik verankert. Das Ziel war Gleichstellungsbeauftragte in allen Unternehmen, öffentlichen und privaten, Auflösung der sogenannten Geschlechterstereotypen vom Kindergarten an und Bevorzugung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch Quoten. Vielleicht klingelt was mit DAX-Konzern, 30%-Quote ist noch eine der Sachen, wo da ist. Gleichstellungsbeauftragte, hört sich auch erstmal gut an, sollen für die Gleichstellung kämpfen. Ich finde es witzig, dass im öffentlichen Dienst bei den Gleichstellungsbeauftragten per Definition, es dürfen nur Frauen gewählt werden in das Amt des Gleichstellungsbeauftragten und auch nur Frauen dürfen wählen den Gleichstellungsbeauftragten. Weil sie eben sagen, ja, ihr Männer seid sowieso überrepräsentiert überall und ihr Männer seid nicht in der Lage für alle Mitarbeiter in unserem Betrieb hier zu kämpfen. Dazu sind per Definition nur Frauen in der Lage. Und weil nur Frauen deswegen auch dafür in der Lage sind zu wählen, haben nur Frauen aktives und passives Wahlrecht. Ist im Prinzip eigentlich all das, was dem Begriff Gleichstellungsbeauftragten eigentlich gegenübersteht. Also finde ich auch hier, Gleichstellungsbeauftragter ist eigentlich dann, also was hat das mit Gleichstellung zu tun? Aber, okay, deswegen bin ich vorsichtig geworden, wenn in Diskussionen oder in Zeitungsartikel oder Politiker sagen, wir kämpfen für mehr Gleichstellungsbeauftragte. Ich bin vorsichtig geworden, wenn ich sagte, was ist eigentlich wirklich drin am Ende in dieser Packung? 2003 ist es von der deutschen Bundesregierung das Gender-Kompetenzzentrum mit Steuergeldern finanziert und Seitdem gibt es auch das Gender Budgeting, also angegliedert ans Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend. Alle deutschen Gesetze müssen durch dieses Gender-Kompetenzzentrum und werden von Gender-Kompetenzzentren darauf überprüft, ob die Mittel auch gendergerecht eingeflößt werden. De facto gibt es ein Zentrum, was überprüft, wer letztendlich alle Gelder der deutschen Bundesregierung bekommt und wie sie verteilt werden. Im politischen Welt ist das das eigentliche Machtzentrum von der Verteilung der Gelder. Natürlich nicht schlecht, wenn man sowas hat. 2005 hat dann die große Koalition von CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt, die Gender-Kompetenz zu stärken. Auch hier wieder Steigerung der Frauenerwerbsquote um 60%. Ungleichheiten zu beseitigen, Geschlechterstereotypen abzuschaffen. Kennen wir schon. 2007 war so ein Schritt, wo Gender einen weiteren Schritt gemacht hat und sie haben Ich vermute nämlich, dass es einfach Yogyakarta oder sowas heißt. Ich würde gerne wissen, wie man das wirklich ausspricht, aber keine Ahnung. Okay, schade. Dort wurde festgelegt, so die Definition, was die sexuelle Identität ist. Und eben die Definition ist, der Begriff sexuelle Orientierung bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, sich emotional und sexuell intensiv zu Personen desselben oder eines anderen Geschlechts oder mehr als ein Geschlecht hingezogen zu fühlen und vertraute und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen. Das ist sexuelle Identität. Was ist problematisch an dieser Definition? Auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten? Auf den dritten? Nach dieser Definition ist keine sexuelle Orientierung ausgeschlossen. Keine. Das heißt, Pädophilie. Es ist eine Person desselben oder eines anderen Geschlechts, eine vertraute Beziehung zu führen. Polygamie. Also die Vielweiberei. Das Gegenteil ist Polyandrie, die Vielmännerei. Mit mehr als ein Geschlecht. Oder Polyamorie. Wenn meine Frau und ich entscheiden, eben jetzt noch mit zwei, drei anderen unsere Beziehung aufzunehmen. Polyamorie. Auch, es ist per Definition erlaubt. Oder Inzest. Das finde ich eigentlich immer wieder witzig, dass eigentlich genau mich das als Argument auch so genommen, oder in Diskussionen eigentlich langsam immer mehr raufkommt. So Diskussionen, ob man eben nicht Inzest, das Inzestverbot abschaffen sollte. Weil es ist ja eine Bevormundung, eine staatliche Bevormundung, dass ich habe zwei Brüder, dass ich eben tatsächlich nicht meinen Bruder heiraten darf. Oder eben nicht mit ihm in die Kiste springen darf. Auch das, diese Diskussion kommt jetzt so langsam. Also Pädophilie, die Grünen hatten gemerkt, dass es ziemlich schlecht angekommen ist. Aber Inzest wird zumindest inzwischen immer mehr diskutiert, ob man das nicht abschaffen soll. Solche Nekrophilie. Genau, das fand ich auch noch. Nekrophilie, also Sex mit Toten. Es gibt in dieser Welt nichts, was es nicht gibt. Auch das ist bei dieser Definition nicht ausgeschlossen. Es gibt keinen Ausschluss jeglicher sexueller Orientierung. Und dieses Yogyakarta-Prinzip eben ist immer so die Formulierung, die Staaten müssen entsprechende gesetzgeberische und weitere Maßnahmen ergreifen, um Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität im öffentlichen wie im privaten Bereich zu verbieten und abzuschaffen. Das heißt, Diskriminierung ist im Prinzip, wenn ich eben sage, dass ich sage, Pädophilie ist krankhaft und darf nicht sein. Sobald ich das sage, diskriminiere ich diese Menschen für ihre Neigung. Und wenn ich eben sage, Homosexualität ist Sünde, will, auch wenn es im privaten Bereich ist, begehe ich hiermit, wenn das komplett umgesetzt ist, eine Straftat. Im katholischen Spanien hat ein katholischer Bischof gesagt, öffentlich in einer Predigt, dass Homosexualität eine defizitäre Lebensform ist, weil sie auf natürlichem Wege keine Nachkommen erzeugen kann. Die Folge war ein Jahr Freiheitsstrafe auch dazu bewähren. Wegen dem Wort defizitäre Lebensform, sie können keine Nachkommen zeugen. Dieser Bischof hat dagegen geklagt, er sagt, sie können doch keine Nachkommen zeugen auf natürlichem Wege. Ja, aber indem sie das sagen, die Menschen leiden sowieso schon darunter. Also was ja auch, also deswegen nicht falsch, was ja wirklich so ist, dass sie darunter leiden. Aber wenn ich das sage, diskriminiere ich sie damit. Und letztendlich ist hier eine Vertauschung von Toleranz und Akzeptanz. Unsere Gesellschaft redet immer von Toleranz. Ich muss alles tolerieren. Oder würde ich sagen, ja, das stimmt. Tolerieren, das lateinische Wort heißt tolerare, ertragen, etwas stehen lassen. Jetzt der Cousin von meiner Frau. Natürlich müssen wir das tolerieren. Natürlich müssen wir das ertragen und stehen lassen. Beziehungsweise als Christen sogar haben wir die besondere Verantwortung zu sagen, um mit ihm gemeinsam auch auseinanderzusetzen und hoffentlich weiterhin mit ihm eine gute Beziehung zu haben. Aber was wir nicht können, ist es akzeptieren, lateinisch akipere, für gutheißen. Unsere Gesellschaft fordert Toleranz und meint Akzeptanz. Toleranz müssen wir sein, tolerant. Natürlich lasse ich das stehen. Wenn die Person sagt, sie will so leben, ist es nicht mein Recht zu sagen, hey, aber ich muss es nicht für gutheißen. Ich kann mit ihnen trotzdem diskutieren. Aber das ist es, wo unsere Gesellschaft vermischt. Und das soll hiermit solche auch am Ende verboten werden. Es ist verboten und abzuschaffen. Und 2007 hat zum Beispiel auch eine Aufklärungsbroschüre, ist unseres Bundesministeriums für gesundliche Aufklärung, eine Aufklärungsbroschüre, Körperliebe Doktorspiel, ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Mag jemand mal vorlesen? Lektiere.
Dem gegenüber erfahren Scheide und vor allem den Toris kaum Beachtung durch Verwendung und seine Berührung, weder seitens des Vaters noch der Mutter. Und erschweren es damit für das Mädchen, stolz auf seine Geschlechtlichkeit zu entwickeln. Wobei mit diesem Hinweis die Anerkennung als Mädchen nicht aus seiner digitalen Geschlechtlichkeit reduziert werden soll. Für die Entwicklung ist es wichtig, dass der Vater mit seiner Tochter spielt, ihr dabei zeigt, wie lieb er sie hat und wie stolz er auf sie ist. Wenn Kinder entdecken, dass sie Junge bzw. Mädchen sind, möchten sie zu vergleichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Mutter und zum Vater erkunden. Und dies tun sie am liebsten handgreiflich. Wer mit seiner Tochter bzw. seinem Sohn einmal in dieser Phase gemeinsam gebadet oder sich länger nackt mit ihm beschäftigt hat, wird dies bestätigen können. Da ist keine Körperregion von intensivster Erkundung, sie wollen natürlich auch nicht die Genitalien, die manchmal Erregungsgefühle bei den Erwachsenen auslösen.
Sexualaufklärung für Eltern für das 2. Lebensjahr. Das hier ist, vielen Dank, die staatliche Erlaubnis und Anleitung zur Pädophilie. Von damals rausgeben Ursula von der Leyen. Wurde 190.000 Mal verschickt an Kinderkrippen in Deutschland. Daraufhin gab es ein bisschen Druck. Sie haben es zurückgezogen, wurde ersetzt durch eine neue WHO-Aufklärung, Standards für Sexualaufklärung in Europa. Ich habe beide gelesen, die Inhalte sind gleich, die Formulierung ist ein bisschen weniger drastisch. Aber um unsere Kinder aufs Leben und ihre sexuelle Identität vorzubereiten, ja, darf ich oder soll ich sogar sowas machen? Und dann wird auf der anderen Seite diskutiert, unsere Gesellschaft Pädophilie, also für mich passt es hier echt nicht mehr zusammen. 2008 wurde vom EU-Parlament beschlossen, dass Hausfrauentätigkeit entwürdigend ist und verboten werden soll. Übrigens Meisterproper, wenn das eine Meisterin proper wäre, wäre das absolut entwürdigend für eine Frau. Meine Frau liebt es am Freitagabend, am Ende einer Woche, wenn sie von der, vom Kindergarten heimkommt, sagen, hey, dann ist so ihr Abendritual oder ihr Nachmittagsabendritual, unsere Wohnung zu putzen, weil sie einfach sagt, hey, danach hat sie das Gefühl, sie hat was gemacht und sie genießt, ins Wochenende zu gehen, zu wissen, keine schreienden Kinder mehr, ohne schöne und saubere Wohnung zu haben, sie fühlt sich einfach wohl. Es ist eigentlich entwürdigend, was sie macht. Laut EU-Parlament. 2009 hat das Generalsekretariat der EU-Parlament Anreden wie Miss im Englischen oder Frau im Deutschen als sexistisch bezeichnet. Genderneutrale Ausdrucksweisen werden vorgeschrieben. Genau, wenn ich eben sage, Frau sowieso, dann ist es sexistisch. Weil ich dich auf deine als Frau reduziere. Deswegen auch dieser Professor, vielleicht habt ihr davon gelesen, in Leipzig, der sich eben Professix nennt. Er beantwortet noch Mail, wenn er mit Professix angesprochen wird. Eben nicht Professor oder Professorin, sondern Professix, gendergerecht neutral. 2010, Begriffe Vater, Mutter sind abgeschafft werden, Eltern 1 und Eltern 2, weil diskriminieren, von Vater, Mutter zu sprechen, wenn eben ein Kind eben homosexuelle Eltern hat, hat quasi Vater und Vater. Ich kann nicht Vater, genau. Und 2014, Gesetz in den Tiefen Irland, ab 16 darf jeder sein Geschlecht frei wählen. In Irland, wahrscheinlich geht es durch und dann werden quasi in allen Europaparlamenten, von allen EU-Richtlinien muss umgesetzt werden, dass es eben männlich, weiblich und sonstiges zum Ankreuzen gibt. Dann kann man auch im Personalausweis eintragen, dass ein sonstiges. Genau, EU-Fahrplan zur Bekämpfung von Homophobie und aufgrund von sexueller Orientierung Geschlechtsneutralität. Das wollte ich dir vorstellen, Top-Down-Prinzip. Das ist das Prinzip, bis es an der Basis ankommt, bis es am Ende im Bildungsplan von Baden-Württemberg erscheint, ist es gesetzlich schon alles verankert. Das Ziel von Gender ist eben, den Point of No Return zu erreichen. Dann, wenn es gar nicht mehr möglich ist, das Ganze umzukippen. Dass jetzt Demos in Stuttgart stattfinden dagegen, das bringt gar nichts. Es ist schon längst auf Deutschland-Ebene, Landesebene, Bundesebene, EU-Ebene, UN-Ebene überall umgesetzt, beziehungsweise verankert. Man kann darüber diskutieren, wie man das füllt und ob man eben diese ganz krassen Auswüchse eben noch irgendwie rauskriegt und das Ganze auf einem relativ lockeren Ebene umsetzt. Aber grundsätzlich ist es bereits festgelegt, das ist gar nicht möglich. Und eben vor allem zum Fahrplan unter dem Diskriminierungsverbot, Antidiskriminierungsgesetz, ist halt leider sehr, sehr viel, dass am Ende jegliche Meinungs- und Äußerungs- und Demonstrationsfreiheit eingeschränkt werden soll. Das finde ich sehr interessant bei den Yogyakarta-Prinzipien 19 und 20, dass am Ende die LSBTTIQ-Gruppen die einzigen Gruppen sind, die ein freies Demonstrations- und Meinungsäußerungsrecht haben. Bei alle anderen, also alles, was sich kritisch mit dieser Richtung auseinandersetzt, mit Genderfragen, ist am Ende diskriminierend und muss deswegen verboten werden. Das heißt, für diesen Vortrag heute oder das Seminar mit euch kann ich quasi dafür in den Knast kommen. Weil es ist ja diskriminierend, was ich mache. Und alles, was sich kritisch mit der Theorie von Gender Mainstream auseinandersetzt, ist am Ende zu verbieten. Die Yogyakarta ist zumindest nicht komplett umgesetzt, aber einiges davon ist in diesem EU-Fahrplan aufgenommen worden. Was hier gefordert wird, ist eben die Kriminalisierung von jeglichen Formen von Widerstand. Und dann ist dieser Point of No Return erreicht. Dann ist es keinerlei Möglichkeit mehr möglich, dagegen eben anzugehen. Das Ganze eben unter dem Gewand von Antidiskriminierung, Kämpfen für Gleichberechtigung, Gleichstellungsbeauftragten. Und das ist das Problem, dass eben das nach außen hin erstmal auf eine sehr harmlose, schöne Ebene rüberkommt und was hinten dran ist, ist problematisch. Warum ich das so problematisch finde, du hast genau gesagt, dass man grundsätzlich darüber diskutieren kann oder sogar musste. Das Problem ist die Verunsicherung. Die Verunsicherung von der Geschlechtsidentität von Kindern. Wenn ich einen geschlechtsneutralen Namen bekomme, die sind übrigens alle voll im Trend, alle geschlechtsneutralen Namen, halt natürlich das Schöne, gendermäßig, du kannst selbst wählen. Gerade Kinder, Teenager in der Pubertät. Was löst das aus, wenn ich sowieso nicht nur mit meinem Leben nicht klarkomme, meine Eltern nerven, alles in meinem Leben sowieso ein Chaos ist und ich nicht mehr weiß, wer ich bin? Natürlich kann man sagen, es ist als Chance zu sehen, mich noch viel mehr und viel umfänglicher neu zu erfinden. Aber diese Verunsicherung, was bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, ist da so radikal veranlagt in eine Instabilität, eine psychische Instabilität, die von einem guten Forscher, wie ich finde, Manfred Spreng, ein Neurobiologe, der viele Bücher darüber schreibt, ein Buch Vergewaltigung der menschlichen Identität über die Irrthema der Gender-Ideologie, worüber schreibt, wie damit am Ende unsere Psyche, unser Leben, unser Denken manipuliert und vergewaltigt wird. Und aufgrund von wenn so eine Theorie sich im Kindergarten, in der Grundschule und dann schon in der Pubertät festsetzt, am Ende es unmöglich macht, eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln. Ein radikaler Konstruktivismus bei Kindern und Teenagern zerstört letztendlich jegliche Möglichkeit, ein ausgeglichenes Leben überhaupt in Lage sein, dafür zu führen. Dann habe ich schon gesagt, Gleichheit statt Gleichwertigkeit, Entwürdigung von Hausfrau und Mutter. Meine Frau und ich haben als großes Ziel, dass ich hoffentlich irgendwann mal genug verdiene, dass meine Frau zu Hause sein kann, wenn wir Kinder haben. Und sie wirklich sich ganz ihre Aufgabe drin sieht und ihre Berufung, wenn wir dann hoffentlich so der Herr schenkt, meine Kinder haben, sich ganz für sie einsetzen will. Das soll nicht möglich sein, das ist entwürdigend. Damit werden letztendlich wieder Familien untergraben. Familien untergraben, Familienzusammenhänge. Das kommt ja auch immer bei den Problemen von Krippen, Kinderkrippen, dass die Bindungsfähigkeit zwischen gerade Mutter und ihren Kindern verloren geht, damit sehr, sehr viel von Familien zerstört wird. Und ja, die Orte, wo uns einfach wo Kinder ankommen können, zu Hause finden können, massiv untergraben werden. Weil ich eben finde, dass es eine staatliche Umerziehung gibt, bezeichne ich sie eben auch als Ideologie und eben als Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit.
Das ja. Ich finde ganz interessant, dass ganz viele so Dystopien, so wie 1984 oder The Brave New World und so, als erstes sozusagen so eine schlechte Zukunft sozusagen, eben die Zerstörung von Familie stellen. Familie nicht nur, dass so Kinder sozusagen auch der Geborgenheit sehen, sondern auch in der sozialen Struktur, das ist, wo sozusagen überhaupt verschiedene Meinungen ausdiskutiert werden. Also der Kern dessen, dass wir sozusagen verschiedene Meinungen innerhalb einer sozialen Struktur haben, dass sozusagen auch die Zelle sozusagen, in der es Rebellion überhaupt geben kann, gegenüber der Mainstream-Meinung.
Ja.
Das ist natürlich dann auch einfacher mit in die Ideologie sozusagen als absolute Wahrheit.
Man kann es übrigens sogar relativ gut historisch nachweisen. Ich habe ein Buch gelesen, einen langen Aufsatz gelesen von jemandem, wo drin von verschiedenen Kulturen, wo der Wert der Familie aufgehoben wird und letztendlich staatliche Früherziehung, also das war bei den Mayas zum Beispiel auch, bei den Inkas, von der Geburt an in staatliche Obhut ist, dass letztendlich jede Hochkultur, ist natürlich die Frage, ob es allein diese Frage ist, aber eben zerbrochen ist, wenn sie es eingeführt haben, es nicht lange dauert, bis jede Kultur zusammengebrochen ist in sich selbst. Eine Generation wird instabil. Und was das für eine Folgen hat für eine gesellschaftliche Ordnung. Ja. Wir brauchen uns nur Scheidungsraten, die wir heute haben, ist mit auch eine Folge von dem, was wir halt haben, was wir in den letzten 80 Jahren in Deutschland oder in Europa haben, aufgrund von sexueller Freiheit, was ja auch seine Berechtigung hat. Aber die Folgen, die wir heute haben, Scheidungsraten, bei uns im Jugendkreis haben wir so viele Kinder aus Scheidungsfamilien, die psychischen Probleme, das ist so krass. Also wenn wirklich 13-, 14-jährige, 15-jährige Teenies mit mir reden, was die mit sich rumstellen, wo ich denke, also es ist wirklich krass, was hier in Instabilität vorhanden ist. Und wo ich mich frage, sind die mal in der Lage, später mal eine stabile Familie, eine Ehe zu führen, Familie aufzubauen? Da kommen unglaubliche gesellschaftliche Probleme auf uns zu. Martin Luther hat so gesagt, ich habe aus 1522 gesagt, und es steht uns nicht zu und es steht nicht in unserer Gewalt, dass ich mich ein Weibsbild oder du dich, er sagt es zu seiner Frau, das ist in seiner Ehe, das war für Katharina von Bora, oder du dich ein Mannsbild machst, sondern weil er mich und dich gemacht hat, so sind wir, ich ein Mann und du ein Weib. Ein jegliches Ehre des anderen Bild und Leib als ein göttliches Gutwerk, das Gott selbst wohlgefallen hat. Papst Benedikt, das ist ein bisschen neuer, Papst Benedikt XVI., großer Sprung von 500 Jahren, sagt, die tiefe Unwahrheit dieser Theorie, der Gender-Theorie, und der in ihr im liegenden anthropologischen Revolution ist offenkundig. Gut, Benedikt war ein bisschen der Wissenschaftler, der Professor, ein bisschen pragmatischer ist Papst Franziskus, der sagt, die Gender-Theorie ist dämonisch. Ist ein bisschen einfacher ausgedrückt, aber im Prinzip sagen sie beide das Gleiche. Ich finde es schade, dass ich mich bei diesen Sachen, die meisten Bücher, die ich habe, sind von Katholiken geschrieben. Die protestantische Kirche hat das komplett eingeführt. Unsere evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, mit ihrem Gender-Zentrum haben wir auch in Hannover. Ich habe mitbekommen, dieser große Wahlgabespot, so mit eine Tür ist genug, nichts, genauso dieses Unisex-Toiletten, wo eben Gender, die EKD dafür Werbung macht, Unisex-Toiletten. Die Katholiken sind noch die, wo noch mehr dagegen, oder wo wirklich dagegen ankämpft. Ich habe für euch, auch für jeden von euch, wer das möchte, darf gerne mitnehmen, einen Glaubenskompass, Kirche in Not, aber halt weltweites Hilfswerk päpstlichen Rechts. Also, genau, macht euch darüber päpstliches Recht. Sonst bin ich durch und durch Lutheraner, aber Das finde ich wenigstens gut. Und ich habe für jeden von euch, wer das möchte, gerne mitnehmen, habe ich für euch gekauft, so ein Buch, eine Kurzversion. Gender, Gabriele Kubi, auch in der Katholiken. Eine neue Ideologie zerstört die Familie. So eine Kurzfassung, ich glaube, es sind 60 Seiten, 32 Seiten, aufgeschrieben, so eben nochmal das Ganze so ein bisschen kurz zusammengefasst. Ich bin dankbar, dass die katholische Kirche hier deutlich mehr dagegen kämpft. Auf ethischer Ebene würde ich sagen, sowieso in den letzten Jahren, was rausgekommen ist, bin ich sehr, sehr dankbar für unsere katholischen Geschwister im Glauben. Das ist das Twitter. Wofür wir kämpfen, 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und eben, ich will ihm einmal Gehilfen machen, die um ihn sei, dass wir Menschen von Gott als Männer und Frauen gleichwertig geschaffen wurden. Männer und Frauen gleichwertig sind, natürlich, weil wir beides Ebenbilder Gottes sind. Aber dass Gott sich über was gedacht hat, in dieser auf Ergänzung angewiesenen Beziehung. Und eben nicht eine auflösbare Ergänzung zwischen, dass wir Menschen grundsätzlich auf Ergänzung angewiesen sind, sondern dass ich als Mann Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen habe, die meine Frau nicht hat, weil ich ein Mann bin und sie eine Frau ist. Und dass ich auf Ergänzung meiner Frau angewiesen bin, und das merke ich jeden Tag immer wieder. Und umgekehrt, dass meine Frau weiß, sie ist kein Mann. Und dass wir hier ganz bewusst von Gott zurück machen. Und ich wünsche mir das, in dieses gemeinsame Entdecken, um wieder bewusster zu machen, diese Suche, Reisen nach dem Mann sein, Reisen nach der Frau sein. Warum hat Gott mich als Mann oder mich als Frau gemacht, diese Fragen mir zu stellen? Und den Wert und den Segen darin zu entdecken und zu merken, was hat Gott in mich hineingelegt und wie kann ich das einsetzen zur Ehre Gottes? Das wünsche ich euch einfach. Ich wünsche es unseren Gemeinden einfach. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, hier für uns zu wissen, wie wir über Geschlechter denken und auch hier für zum Wohle unserer Gesellschaft zu kämpfen, ohne, und das will ich nochmal explizit zum Ende sagen, am Ende zum anderen Extrem zu kommen, zur Diskriminierung von anderen. Toleranz ja, keine Akzeptanz. Sondern hier wirklich für Menschen zu kämpfen und Menschen zu helfen, die in gefangen sind, in solchen Denkkonstrukten, zu helfen, zu einem Frieden zu finden, zu einer Ruhe und zu einer Geborgenheit in Gott. Das wäre eine unglaublich coole Sache, wenn wir das als Gemeinden hier zu Orte werden, wo Leute im tiefsten Sinne ihre Identität aufblühen. Wenn wir das schaffen würden, würde ein unglaublicher Segen in unseren Gemeinden, im Leben von einzelnen Menschen und letztlich in unserem Land entstehen.